Rückwärts. Jetzt geht's auf jeden Fall. Okay. Sehr gut. Ja. Wir sind wieder da. Schön, mal wieder hier zu sein. Liebe Zuhörerinnen und die paar Zuhörer, die noch dazu kommen, willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute zu fünft im Studio. Nein, ein paar Stühle sind leer. Ich bin allein mit meinem Freund Raoul. Hallo, Raoul.
Hallo.
Jim entschuldigt sich, der meinte, der empfing gerade eine bulgarische Delegation in Bukarest. Und ich hoffe, er hält sich mit dem Schnaps jetzt mal ein bisschen zurück, dass es nicht so endet wie letztes Mal. Aber okay, wir schauen mal.
Also ich werde nicht rangehen, wenn er anruft.
Nee, so spricht er auch nur Englisch. Ne? Genau. Also, wie geht's dir, Raoul?
Sehr gut, wunderbar. Wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme wirklich Sommer. Wir haben Hochsommer hier in Köln und wir sind entsprechend gut gelaunt und ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
Also erstmal bin ich noch total berührt, umgehauen von der wunderschönen Sendung. Ich will sechs mit dir. Diese
Folge 189 war das, ne?
Tolle Sendung. Kleine Details, ich könnte nicht dabei sein an dem Zeitpunkt. Ich wollte nur noch mal sagen, dass Arvo Pärt zum Glück noch lebt. Der wird am 11. September, je nachdem wann diese Sendung ausgestrahlt wird, ist es vorher, auf jeden Fall am 11. September 2025 ist er 90 Jahre alt geworden. Also, und wir hoffen, dass er macht noch einen sehr fitten Eindruck. Wir schauen mal, wollte ich nur noch mal ergänzen.
Lieber Arvo, wenn du das hörst, Jim und ich entschuldigen uns ganz herzlich, es tut uns leid.
Genau. Und ansonsten, was passiert, was Neues, was du erzählen möchtest?
Nur eine kleine Anekdote. Ich war vor kurzem auf einem Familienfest und eine junge Dame trat mir gegenüber mit Kopfhörern und dann habe ich sofort gefragt, sag mal, was hörst denn du gerade? Und dann guckte sie mich an und sagte, ich höre deutschen Indie. Und dann sagte ich, oh, deutschen Indie. Und da habe ich sofort gesagt, die Nerven wahrscheinlich. Und sie guckte mich mit großen Augen an und sagte, nein. Indie, so wie Strokes oder PJ Harvey oder sowas. Und die Augen wurden noch größer. Ja, was hörst du denn dann? Und dann sagte sie, Zartmann.
Die Sendung von heute heißt Der talentierte Mr. Homie, eine kontroverse Figur. Josh Homie. Homie. Queens of the Stone
Age,
Kyles.
Ja.
Und natürlich gibt es, die Bands sind bekannt. Was ich versuche in dieser Sendung, ist ein bisschen zu zeigen, wie Josh Homie aus dieser. Ich hatte ihn früher immer Josh Homme genannt, aber ich habe gelesen, man nennt ihn Homie.
Okay. You're my homie.
Ja, genau. Auf jeden Fall ist es so, dass ich möchte in dieser Sendung ein bisschen natürlich mit prägnanten, tollen, richtig rockige.
Also wir sind knietief im Rock heute.
Auf jeden Fall. Stone Rock, also ordentliche Wumms. Wucht. Mhm. Und auch zeigen, wie er sich letztendlich entwickelt hat aus Kyles und wie seine Persönlichkeit facettenreich ist und teilweise mit Sachen, die wirklich eine gewisse Kreativität, aber auch eine gewisse Härte, Konservatismus, die ich gerne auch mit besprechen möchte. Also eine interessante Figur, wie viele Rocker letztendlich. Mhm. Und aber ich denke, dass die Musik dir aber auch den Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen wird.
Ja, gerne, toll. Ich kann kurz einflechten, dass die Folge von Jim über Lemmy and Motorhead super gut angekommen ist.
Sehr gut.
Die alten Rocker da draußen, die hören uns.
Perfekt. Und genau, so Josh Homme, je nachdem. Ich habe ja immer, ist egal. Homme, würde man auf Französisch sagen. Ja. Der ist am 17. Mai 1973 geboren, also ist gerade 52. Kommt aus Palm Springs, Palm Desert, das ist Südkalifornien, wirklich Wüste und nicht unbedingt Ecke, was bekannt war auch für Rockmusik, sag ich mal, und Josh sagte auch dazu, das ist nicht eine Ecke, wo man einfach Musik macht, um Geld zu verdienen oder auf Mädels zu sich zu ziehen, sondern dort wird nicht so viel Musik gemacht. Und dann Josh Homme hat in den 80er, 87 mit 14 eigentlich Katzenjammer gegründet, die Vorband eigentlich schon mit John Garcia und Nick Oliveri und unter anderem hat er das ist die erste Band, die er gegründet hat und die später auch Kaius geworden ist.
Ne? Mit dem deutschen Titel Katzenjammer.
Ja, so hatten die. Und dann haben sie später sich umgenannt Sons of Kaius. Kaius ist eine Comicfigur, ein Monster und dann ist es einfach noch Kaius geworden. Und das ist letztendlich die Idee, also und die sind mit Kaius doch relativ schnell bekannt geworden. Die Band hat auch so einen Kultstatus, also ja. Trotz mäßigen kommerziellen Erfolg, muss man sagen, im Vergleich zu dem späteren Queens of the Stone Age,
ja.
Hat die Band prägnanten Gitarrensound von Josh Homme oder Josh Homme, schwierig das so auszusprechen, irgendwie, ist egal. Und die prägnante Stimme von John Garcia, also der wirklich dann sehr hoch singt und sehr mächtig singt. Josh Homme hat sehr viel Liebe zu Schlagzeug, hat immer auch sich, also die Band ist so entstanden, der hat später immer sich Top-Schlagzeuger ausgesucht und unter Dave Grohl bei dem besten Album von Queens of the Stone Age, Songs for the Deaf. Und der kommt aus einer wohlhabenden Familie, sehr bekannte Familie da in der Ecke, nicht für Musik, sondern sein Großvater, Homie, war bekannt als einer der ersten Siedler da in dem Bereich und eine Familie, die ja überwiegend Geschäft da gemacht hat. Ja, und so sollte auch weitermachen. Hat mit 9 irgendwann angefangen, Gitarren zu lernen, wollte aber auch ursprünglich eigentlich Schlagzeug lernen, aber seine Eltern haben das abgelehnt. Hat erst Polka gelernt an Gitarre und er konnte nicht wirklich mit Barré-Korden, Akkorde oder so. Dadurch ist sein sehr prägnanter Gitarrenstil auch entstanden. Ja, und dann ist er mit diesen Jungs, sehr Jungs, dann mit John Garcia, Nick Oliveri, über den wir noch später sprechen werden, und Brent Björk, der Schlagzeuger von Kaius, die haben dann die Band gegründet, wie gesagt, über verschiedene Zeit. Und haben insgesamt 4 Alben rausgebracht. Mein Lieblingsalbum ist 1992 erschienen, das ist Blues for the Red Sun. Und prägnante Stimme, sehr einflussreiche Bands für viele Bands, die danach gekommen sind im Stone Rock, absolute Pionier. Und was besonders war, der Josh Homme mit seiner psychedelic Gitarrenspielweise hat auch noch dazu die Gitarre auf C runtergestimmt, also sehr tief, und hat die Gitarre tatsächlich auf mit Bassverstärker gespielt. Das ist Desert Rock, Stone Rock kennt. So. Und das kombiniert mit der doch relativ hohen Stimme von John Garcia, finde ich wunderschön. Und wir hören in einem Lied aus dem Album jetzt Blues for the Red Sun. Wir hören in der Sendung noch 4 Stück. Ich will die ein bisschen länger spielen. Und wir hören A Thong Song. Das ist ein Lied, was ich mit Freunden in einer bestimmten Phase meines Lebens sehr, sehr oft und gerne gehört habe auf dem Weg zum Festival. Und deshalb möchte ich gerne dieses Lied einmal spielen. Und auch ein gutes Beispiel für die Gitarre von Josh Homme und die Stimme von John Garcia. No shoes, just songs. Slow songs. Oh yeah, put naked in me. So, Raul.
Ja, du rennst bei mir offene Türen ein. Ich kenne natürlich Kajes. Ich habe Kajes damals in den frühen 90ern kennengelernt. Ich glaube sogar dieses Album auch. Das war eine Zeit, als da war gerade Hochphase des Grunge. Wir waren alle auf aggressivere Rockmusik. Ich zum ersten Mal in meinem Leben. Und Kajes dann auch, das war eine der Bands, die im Gespräch waren. Irgendwo der Sprung von Nirvana zu Kajes war irgendwie nah. Also Kajes habe ich sofort in mein Herz geschlossen. Die Alben von Kajes, die mir gefallen sind, alle die, die danach kommen. Ich glaube, es gibt dann vor noch ein Debütalbum, ne? Das
genau,
ist Album Nummer 2. Rash,
glaube ich, war ja, das ja, erste genau, Album. Genau. Da gibt noch zwei Alben. Da.
Genau.
Und das nächste ist auch ein sehr gutes Album und das letzte ist nicht mehr so gut.
Okay, ich mag das aber auch.
Okay.
Ich fand die toll. Es ist keine Musik, die ich regelmäßig hören kann, aber wenn, dann laut und voller Kraft. Das ist das Synonym eigentlich tatsächlich, wenn du über die 90er und Desert und Stoner Rock redest, kommst du an Kajes nicht vorbei. Übrigens geschrieben K-Y-U-S-S.
Genau.
Ich habe die 20 Jahre falsch ausgesprochen. Sage ich aber nicht wie. Nein. Ich oute mich hier und sage, ich finde sie sogar besser als Queens of the Stone
ja,
Age.
Also
mir gefallen sie sogar besser. Die liegen
so,
mehr.
So weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber dieses Album, also ich mag dieses Album sehr, wegen, das ist für mich die rohe Essenz von Stone Rock, also diese Tiefen, der Bass ist
ja
unglaublich, unglaublich Schlagzeuger wieder am Werk hier, also toll. Und vielleicht kommen wir zurück zum Josh Homme. Der dann in der Band immer mehr Platz nimmt, so John Garcia mit seiner Stimme auch. Und ich glaube, es gibt nach diesem Album noch ein Album, der sehr, sehr gut ankommt. Und dann gibt es ein Album, was eher auch durchschnittlich bewertet wurde.
In the Circus Leaves Town, glaube ich. Kann
genau,
das sein?
Genau, genau, genau.
Das letzte, ja.
Und und dann, warte, ich nehme das ganz gerne hier für mein Buch hier. Und das ist genau und dann ist die machen die tatsächlich hören, die machen erstmal eine Pause, die aber auch als nicht als Hiatus, sondern die wirklich dann als das Ende von der Band kam. John DeGarcia hat versucht mit Nick Oliveri, der Bassist, nochmal neue Sachen zu starten, aber hat nicht wirklich funktioniert. Josh Homme, für ihn war das vorbei und dann entsteht Josh Homme letztendlich der stark geworden ist, der seinen Gitarrenstil sehr entwickelt hat und der einfach seine eigene Geschichte starten will. Also für ihn ist in dem Moment Kajes vorbei. John Garcia wird versuchen, mit verschiedenen Geschichten nochmal Kajes am Leben zu halten, wird nicht wirklich funktionieren, wie sowas wie Kajes Lives. Und dann gab's später ein Projekt von John Garcia, das heißt Hermano.
Genau, das kenne ich auch.
Habe ich auch live gesehen damals.
Ja.
Aber hat nicht
auch,
mehr
auch, auch
ganz nett,
okay.
Ganz also, nett, aber nicht
ja,
mehr.
Die Stimme ist nett, halt
ist,
irre,
ist ja, genau, super Stimme. Ja. Aber der ich habe die einmal live gesehen, kurz nachdem ihre erste Platte eigentlich rausgebracht hatten in Bielefeld. Da hatten die eigentlich nur die Platte gespielt und haben gesagt, okay, wir haben eigentlich nur diese Songs, wir würden jetzt einfach nur noch Kajes-Songs spielen. Und die haben wirklich noch 3/4 Stunde Kajes-Songs gespielt. Das war wirklich traumhaft eigentlich, ne? Mit John Garcia und seine Stimme, das war schon richtig cool. Und genau, und dann kommt Josh Homme, der gerade ein bisschen unsicher ist, wie es weitergeht, und der kommt in Kontakt mit Mark Lanegan und Screaming Trees, spielt kurz mit denen, überlegt. Also
Trees ist auch eine große Grunge-Band,
ja,
ne?
Auf jeden Fall. Und die Freundschaft zwischen Josh Homme und Mark Lanegan. Mark Lanegan hat später auch auf mehreren Lieder von Queens of the Stone Age dann gesungen, auch auf mehreren Alben, auch live mitgesungen. Und genau, das heißt, der Josh Homme hat auch schon in diesen Zeiten ein sehr großes Netzwerk. Er ist bekannt, kennt viele Musiker aus der Ecke, aber auch woanders. Und fängt an, irgendwann 1996, ein Jahr nach dem Ende von Kajes, letztendlich die Band Queens of the Stone Age zu gründen. Und startet mit einem Debütalbum, den ich sehr gerne mag.
Ja.
Der heißt Queens of the Stone Age mit diesem skurrilen Cover, wo man, ist das ein Mann, ist das eine Frau, ne? So mit einem Hemd und halb durchsichtige Slip letztendlich und man weiß nicht genau, aber ein sehr gutes Album. sehr, sehr gutes Album. Danach kommt Rated R, noch ein wirklich super Album, 2000. Ich habe die damals auch, ich habe Queens of Stone sehr oft live gesehen, auch schon bei Rated R und vor allem bei dem 2002-Album Songs for the Deaf mit Dave Grohl am Schlagzeug. Ich habe die auch einmal live mit Dave Grohl am Schlagzeug gesehen. Und das ist meiner Meinung nach die wirklich für mich das beste Album von Queens of the Stone Age. Wirklich sehr gutes Album. Aber man muss sagen, in dieser Geschichte von Queens of the Stone Age ist Josh Homme der Boss. Also da gibt's die anderen spielen, was er sagt, du spielst das. Sehr autoritär letztendlich. Die Schlagzeuger haben es hart. Er braucht, also der ist sehr anspruchsvoll und wenn das nicht passt, wird einfach ausgetauscht. Also der ist schon, der ist nicht nur der Frontman, sondern er ist Queens of the Stone Age. Und später ändert sich das. Da kommt der Gitarrist Troy von Leuven. Das ist der zweite Gitarrist von der Band, der sich mittlerweile auch gut etabliert hat. Zu Beginn ist auch Nick Oliveri dabei, der Bassist von Caius, der aber auch irgendwann aufgrund von Streit, ein bisschen zu viel Drogen, Kram, wird einfach von Josh Homme einfach, der wird einfach rausgeschmissen.
Ja, das habe ich auch gelesen. Und dann hat er ganz offensichtlich die Entscheidung getroffen, ich will keinen Murks mehr haben mit dem Sänger, ich singe selbst.
Genau, und ganz andere Stimme, ganz andere Gesang. Ich finde, er ist kein überragender Sänger, aber in bestimmte Lieder und zum Glück, und er weiß das, deshalb lässt er sich auch gerne von Mark Lanegan, also der jetzt Verstorbene, Mark Lanegan helfen, der natürlich eine unglaubliche Stimme hatte und der in bestimmte Songs einfach die Wucht und die Tiefe reinbringt für diese doch sehr dunkle, zu Beginn, sehr dunkle Musik von Queens of the Stone Age. Wir hören jetzt als Beispiel in einem Stück von dem, die zwei, die Rated R und Songs for the Deaf sind sehr bekannte Platten. Wir hören in einem Stück von der ersten Platte, Queens of the Stone Age, veröffentlicht in dem Jahr 1998 und mit tolle Titel wie Evan oder If Only. Und wir hören in einem Stück The Bronze. Ich mag dieses Lied sehr. Ich mag das für mich einen der besten Gitarren-Solo oder Soli, wie man das sagt, von Josh Homme. Und wir hören einfach rein. Oder was denkst du? Bist du dabei?
Ja, ich bin dabei.
Genau, das war Josh Homme und sein unglaubliches Talent, muss man sagen. Also das ist, wenn man ihn live gesehen hat, der spielt da, der singt, spielt so krasses Zeug, kommt auf den Punkt genau, singt, bam, das ist, da sitzt wie sonst was. Es ist schon wirklich sehr beeindruckend. Was sagst du?
Ja, ich kenne natürlich das Album. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wenn ich sie mit Caius vergleiche. Also das Gitarrenspiel ist sehr prominent, ein tolles Solo, was er da spielt. Hinten raus haben sie auch Wumms, ein bisschen Psychedelic Gitarrensounds eingebaut. Aber der Garcia-Sound, diese Stimme, der ist nicht da. Er macht das sehr okay als Rockgitarrist, aber the Magic is missing.
Ist auch nicht mehr wirklich Desert Rock.
Ja,
so, ne? Es nimmt andere Richtung. Ich glaube, da wollte er auch hin und die Gitarre wird deutlich dominanter in dieser Musik. Also speziell, also wie gesagt, das ist der Beginn von Queens of the Stone Age, diese Platte. Aber ja, das ist anders und ich habe die mal 2001 gesehen. Im Bizarre-Festival, damals gab es noch dieses Bizarre-Festival, nachmittags um 3, wir standen zu 20 Personen, da waren die noch gar nicht so groß. Und die sind später mit Rated R und Songs for the Deaf da richtig groß geworden. Heute machen die krasse Show, also wie bei dem Josh Homme, wenn gleich geht es gesundheitlich nicht mehr so gut im Moment, aber auch... Ja. Okay, aber das ist der Beginn und deutlich jetzt hat er auch quasi die Führung und sowohl Gitarre als Stimme, der bestimmt, was da passiert und es entsteht die Musik, die er will. Also da ist er letztendlich, muss man sagen, schon sehr kompromisslos. Und wenn man wir werden gleich diese ganze Scene besprechen, das ist schon Palm Springs. Das ist kulturell, aber auch von der Mentalität nicht zu vergleichen mit einer Stadt wie Köln oder auch in anderen amerikanischen Städten, wie San Francisco, auch nördlich in Kalifornien oder das ist schon Ranch-Leben, das ist Süd, das ist Desert, also das ist Wüsten, das ist schon harte, konservative Leute auch, muss man schon sagen, sehr auch männerdominierte Welt. Und harte Kerl, muss man schon sagen. Also die saufen ordentlich und Drogen ist da auch viel im Spiel. Und die Leute, die auch oft Waffen tragen, also ne, es ist diese Welt und das ist auch keine Kritik, aber das ist ein ganz spezielle, das macht diese Figur schon spannend. Speziell, wir werden sehen, der hat auch in 97 ein Format entwickelt, zu dem kommen wir zum Schluss von der Sendung, die sogenannte Desert Sessions, unter anderem mit PJ Harvey, die traumhaft singt, aber auch eigentlich von der Persönlichkeit überhaupt nicht reinpasst in diese Welt. Aber das macht umso spannender letztendlich. Aber der hat auch seinen Traum irgendwann verwirklicht, und zwar in dem Jahr 1998 mit der Gründung von der Band Eagles of Death Metal. Und da ist, das war der Wunsch von Josh Homme, immer Schlagzeug zu spielen. Und der hat die Band letztendlich mit Jesse Hughes, der Sänger, der Gitarrist von Eagles of Death Metal, gegründet. Und da sitzt eigentlich Josh Homme am Schlagzeug. Und zumindest selten, es gibt ein paar Live-Aufnahmen, wo man ihm am Schlagzeug sieht, der ist meistens mit Queens of the Stone Age unterwegs, aber die ganzen Alben, Studioalben sind mit ihm am Schlagzeug gemacht worden. Und da entsteht eine ganz interessante Projekt, Eagles of Death Metal. Die Grundidee ist, ist eigentlich ein Spaß, ein lustiges Projekt, eine Mischung aus der Band The Eagles mit Death Metal letztendlich. Wie geht das zusammen? Das sind sehr lustige Musik.
Also die Eagles, die Kalifornien Eagles,
genau,
meine
genau,
Eagles.
Genau,
ja?
Deine Eagles.
Hotel California
Eagles. Und wenn man diese Musik hört, das ist sehr schwer, die wieder zu finden. Aber auch Death Metal ist da auch nicht unbedingt vertreten, wie man das sonst kennt.
Ja.
Der Jesse Hughes ist ein Jahr älter als Josh Homme kommt auch aus der Ecke, die kennen sie schon lange und dann starten sie diese Band. Diese Band ist später auch natürlich 2015 bekannt geworden durch den Anschlag im Bataclan in Paris. Ich habe die Band einmal live gesehen, danach im Live Musical in Köln, also ein der besten Live-Konzerte meines Lebens mit dieser Band. Ganz andere Musik. Also der Jesse Hughes macht eine andere Musik als Josh Homme. aber der macht eine sehr tanzbare Musik und fantastische Rocker. Also wenn wir sprachen zu Beginn, wir werden gleich in einem Stück eigentlich von dem ersten Album reinhören, das ist richtige Rockmusik und da gibt's keinen Kompromiss und das ist einfach verdammt gut, muss man schon sagen.
Hat er auch eine eigene Band? Oder ist er nur der Sänger von Death of...
Aber der schreibt alles. Also der Jesse Hughes ist der Kopf, okay. Ne? Also der Schomi spielt durch Schlagzeug, aber der ist wenig involviert in der Geschichte. Ah, okay. Und oft ist es so, dass diese ganze Netzwerk, von dem ich vorher sprach, also der Schlagzeuger von Eagles of Death Metal spielt auch live mit Queens of the Stone Age und der Bassist, ein von den Bassisten, sehr guten Bassist, der dann irgendwann auch gestorben ist, hat auch mit Queens of the Stone Age gespielt. Also die tauschen sich. Ne, so. Ja, aber okay. Es gibt zwei Köpfe. Es gibt Josh Homme, Queens of the Stone Age, und es gibt Jesse Hughes mit seinem berühmten Schnurrbart und Style. Spezielle Gitarren spielt er auch. Ganz spezielle Gitarrensound, den ich sehr gerne mag. Das ist dann Eagles of Death Metal. Okay. Und wie die Eagles of Death Metal haben 4 Alben rausgebracht, die ich absolut empfehlen kann. Also die sind einfach top. Und wir hören aus dem ersten Album mit dem genialen Titel Peace, Love, Death, Metal. Und aus dem Jahr 2004. Ein geniales Album. Und wir hören in einem fantastischen Lied, dieses Lied heißt Bad Dream Mama. Also das sind immer sehr lustige Titel, aber unglaublicher Rock. Mhm. Bist du bereit?
Ja! Ja, ich bin baff, das war jetzt kein Drumcomputer, das war richtig.
Ja, richtige analoge Schlagzeug.
Wahnsinn, ja.
Aber sehr fast poppig, also also wenn du da live bist dabei, du hältst zwei Songs und dann fängst du an zu tanzen.
Ja,
der macht eine richtige Show. Also ich finde das Stück genial, ich finde das Album genial und es gibt ein anderes Lied, ein späteres Lied, I Wanna Be in L.A., was ich auch sehr gerne mag, von Eagles of Death Metal, aber und interessante Stimme. Ich finde ihn als Sänger besser als Josh Homme, muss ich sagen.
Ah, okay. Ja, er ist origineller. Also ich musste die ganze Zeit daran denken, als du sagtest, das soll eine Mischung sein aus Death Metal und tatsächlich den Eagles. Und so ein bisschen kann ich das nachvollziehen.
Okay.
Es sind die Eagles als Kiss verkleidet oder irgendwie als eine richtige Rockerband. Versuchen aber immer noch sehr melodiös im Gesang zu bleiben. Ne? Also das ist eine ganz verrückte Mischung. Ich habe die Band nie so richtig wahrgenommen, nur durch dieses Attentat. Und ich habe auch danach hat einer von den beiden ziemlich blöde Interviews gegeben. Ne?
Ja, das ist der war auch der Jesse Hughes. Und das ist auch ganz gut, dass du das bringst, weil die Freundschaft zwischen Josh Homme und Jesse Hughes ist ein sehr tiefe, sehr ernste, sehr fundierte Freundschaft und nach dem nach dem Anschlag im Bataclan ist Josh Homme direkt, glaube ich, entweder hat er ihn geholt oder die haben sich direkt wieder getroffen. Also die, und er hat ihn bei sich auch zu Hause aufgenommen. Der war komplett ausgelöst und hat sich auch nie wirklich, muss man sagen, der Jesse Hughes hat sich nicht wirklich erholt von diesem Anschlag. Ich habe die danach im Live-Musical, ich weiß nicht, wann es war, gesehen, und da waren auf jeden Fall zwei Leute auf der Bühne, die ganze Zeit die Türen hinten überwacht haben. Der ist alle zwei, drei Lieder rausgegangen, hat nochmal Gespräche mit den Leuten gehabt. Der war genau, und da hat man letztendlich diese Härte von Josh Homme, die man sonst kennt, da sieht man auch, dass er auch es gibt diesen Aspekt von unglaublicher Freundschaft, und ich glaube, das war anstrengend auch, weil der Jesse Hughes hat sehr viel, war sehr demanding, sag ich mal, und genau, das war der ist ein bisschen gedriftet, sag ich mal.
Gibt es die Band noch?
Ja, aber die gibt's offiziell noch. Viel Neues ist nicht mehr gekommen.
Letztes Album ist wie alt?
Oh, ich müsste nochmal nachschauen. Auf jeden Fall ein paar Jahre her. Und genau, also das ist die Geschichte. Und trotzdem, ein ganz anderes Projekt. Und vor allem man erkennt ein bisschen die Liebe von Josh Homme für Schlagzeug. So der was auch richtig gut war, worüber wir nicht gesprochen haben bei Kaius, war das letzte ist 19, ja, wobei das ist, ich glaube, das sind auch nicht mehr wirklich, also da ist nicht mehr viel gekommen, naja. seit dem Anschlag letztendlich.
Zipper Down 2015,
das war der in dem Jahr, und
10 Jahre jetzt her.
Ja, genau. Und die was ich sehr gerne mochte auch bei Kaius, aber auch zu Beginn bei Queens, sind diese brutale Breaks in den Songs, ne, die wirklich auf Punkt sind, und dann es gibt diese unglaubliche Wucht in dieser Musik, und das hat der Josh Homme immer noch ein bisschen weiter gepflegt, aber jetzt, ich finde die letzten Sachen von Queens sind auch nicht mehr so schön, muss ich sagen, aber gut, das ist ja Geschmackssache. Wir bewegen uns langsam zum Ende und wir gucken, was der noch geschafft hat. Wir kommen dann zurück zu diesen Desert Sessions. Die Idee war, die gehen in einem Ranch irgendwo in der Wüste in der Nähe von Palm Springs und spielen einfach Musik. Und zwar mit die ganze Leute, Mark Lanegan, Dave Grohl und unter anderem auch PJ Harvey. Ah. Und das war interessant. Es gibt nicht viele Veröffentlichungen. Es gibt eigentlich nur zwei Alben auf Spotify, sag ich mal. Und PJ Harvey spielt auf ein, das ist Volume 9 and 10, also Desert Sessions 9 and 10 aus dem Jahr 2003. Und da spielt sie alles Mögliche. Spielt Piano, spielt Saxophon, spielt Gitarre, spielt Bass. Background Vocals, zum Beispiel auf dem sehr schönen Lied von Era Vulgaris von Queens of the Stone Age, dieses Lied heißt Make It With You. Aber die spielt auch und die singt auch in ein paar Lieder. Das heißt, das Schöne ist, das sind Lieder, die man nicht unbedingt kennt. Sie macht, das ist kein Cover von Queens of the Stone Age, sondern einfach Lieder, die einfach so entstehen, ein bisschen Jamming. Und das ist das Lied, was ich mich auch für das Ende von dieser Sendung ausgesucht habe. Das ist Crawl, also wie bei Ben Schumann, also Crawl. Mhm. Crawl Home, wo tatsächlich PJ Harvey singt. Und ich würde sagen, wir hören einfach rein.
Ja. Such a long time.
PJ Harvey.
Ja, PJ Harvey ist
auch
Gott.
Genauso talentiert wie Josh Homme.
Ihn hört man auch, ne?
Ja. Mhm. Schön, ich finde, das ist tatsächlich auch eine Rückkehr zu diese Desert Rock ein bisschen also, ne, ja. So die, also sehr, sehr, sehr tief gestimmt alles, super Schlagzeuger auch. Sehr gut gemacht, finde ich. Und ja, ein bisschen trotzdem diese Wurzel immer noch zum Desert Rock.
Das, wie heißt die Band denn?
Das sind keine Band. Also das
oder
ist,
wie das findet man das? Unter was findet man das?
Unter Desert Sessions. Also
Desert Sessions ist der Künstler sozusagen.
Genau. Und das, du siehst auch, das sind die ganze Truppe letztendlich. Mhm. Ich weiß nicht, bestimmt 10, 15 Leute. Und genau, da sieht man die auf jeden Fall. Und da gibt es noch, meines Wissens, auf Spotify zumindest nur 2 Alben. Dieses Album, wie gesagt, das ist Desert Sessions 9 and 10 aus dem Jahr 2003. Und das andere ist Volumes 11 and 12. Mhm. Ein bisschen später dann.
Okay, spannend. Noch nie was von gehört.
Ja, nee, das ist auch. Und ich denke, das ist mal auch schön zu sehen, doch wie vielfältig letztendlich der Werk von George Homme ist. Und damit sind wir tatsächlich für heute fertig, Raoul.
Nein, das
doch,
gibt es ja nicht.
Mehr dürfen wir ja nicht spielen.
Ja, leider, ja.
Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es wird auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch gefallen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, no? Ich habe mich sehr zu bedanken, war sehr spannend. Jetzt ist es so richtig heiß hier.
Genau, richtig rockig. Ich denke, das war guter Rock. Ja. Und bis zum nächsten Mal für eine Folge von Was mit Rock.
Ja.
Ciao.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.